Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute zu Gast bei mir ist Herr Dr. Richard Leubel, Direktor vom Haus der Bayerischen Geschichte. Herr Leubel, Sie waren ja schon einmal Gast bei uns, aber möchten Sie sich trotzdem einmal ganz kurz für unsere neuen Hörerinnen und Hörer vorstellen?
Ja, ich glaube, das Wichtigste haben Sie ja jetzt eh schon gesagt. Ich bin der Chef vom Haus der Bayerischen Geschichte. Wir haben Standort in Augsburg und unser Museum in Regensburg, das man ja kennt mittlerweile, würde ich sagen. Wir machen viele Ausstellungen und andere Projekte zur bayerischen Geschichte und ich bin sehr gern in Regensburg, muss allerdings ein Augsburg sein und freue mich, dass wir heute über den Bayerischen Wald reden können, weil da komme ich her.
Genau. Sie waren ja beim letzten Mal, wo Sie da waren, haben wir über die Landesausstellung gesprochen. Mhm. Jetzt möchten wir heute über die Sonderausstellung Geschichten aus dem Bayerwald sprechen. Wollen Sie mal kurz erzählen, was denn diese Ausstellung grob ist?
Da muss ich ein bisschen ausholen zur Vorgeschichte. Ich habe vor 2-3 Jahren einen großen Ansichtskartenbestand gekauft, nämlich, also fürs Museum, nämlich 20.000 Stück, alles niederbayerische Ware und so die Hälfte zum Bayerischen Wald. Und mit dem habe ich mich dann selber beschäftigt, weil ich komme daher, mich hat es interessiert und habe dann festgestellt, dass das Bildarchiv eines Heimatschriftstellers war, der in die 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts relativ bekannt war. Das war der Max Peinkofer, der hat eine ganz legendäre Geschichten geschrieben, die man sich heute noch erzählt, ohne dass die meisten wissen gar nicht, dass die vom Peinkofer eigentlich herkommt. Da gibt es so eine schöne Geschichte, wie er den Roten Burm zum Beispiel in Bayern direkt der Rodi Bur. Verstehen Sie das, wenn ich sowas sage?
Ja, das verstehe ich. Ja.
Die Geschichte kann man ganz schnell erzählen. Die handelt von einer Bauersfamilie, wo die Bäuerin im Sterben liegt. Und die haben 4 Söhne, nämlich 3 Schwarzhaarige und einen Rothaarigen. Und der Bauer ist dann ziemlich fies eigentlich, weil er in die arme Frau so dringt am Sterbebett und sagt, er hat immer schon den Verdacht gehabt, dass der mit den roten Haaren nicht von ihm ist, sondern vom Bader, Neuhochdeutsch vom Friseur, weil er ja auch rote Haare hat. Und naja, sie ziert sie und sagt nichts und es geht aber immer schlechter. Und kurz vorm Ende sagt sie ihm, naja, dass du Ruhe gibst. Die 3 Schwarzen, so sagt es, dass du Ruhe gibst, der Rodi Bur ist schon von dir, aber die 3 Schwarzen sind vom Bader.
Ach so, okay.
Und das sind so eigentlich so typische Geschichten aus den 20er, 30er Jahren, wo es ja noch keine Medien gegeben hat und wo sie die Leute unterhalten haben, indem sie halt Geschichten erzählt haben. Und da war dieser Max Peinkofer ein Meister und der hat auch versucht, davon zu leben. Er war eigentlich ein Lehrer, aber hat den Lehrerberuf aufgeben müssen. Und hat dann für diverse Zeitungen geschrieben und da hat er natürlich ein Bildarchiv gebraucht, um seine Artikel zu bebildern. Und das, was mir da in die Hände gekommen ist, war dann tatsächlich sein Bildarchiv, das er da gehabt hat. Und das ist insofern, war das total eindrucksvoll und bedeutend, weil du einen ganz dichten Blick bekommen hast auf den Bayerischen Wald um 1900. Und das war halt ganz anders, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und das ist ein anderer Zugang, wenn Sie jetzt sozusagen Bachelor- oder Magisterarbeit oder was schreiben, da hantieren Sie ja meistens mit schriftlichen Unterlagen, Statistiken, sonstige Quellen und so. Und wenn Sie das mit über Bilder machen, dann haben Sie erstens schon mal das haptische Gefühl, Sie sind da ganz anders dran an diese Dinge und Sie haben halt die Zweidimensionalität. Und bekommen so ganz andere Zugänge. Zum Beispiel war da eine Karte dabei, da sind Kinder drauf gewesen, verschiedener Jahrgangsstufen, so Karten gibt's hunderte, da hat man in der Schulklasse fotografiert oder etc. Aber die, da ist das Besondere, die haben alle Schüsseln in der Hand.
Schüsseln?
Schüsseln. Und was ist da los? Und das habe ich dann recherchiert, auch mit Hilfe von Museumsbesuchern, die mir da geholfen haben. Und da ist dann rausgekommen, dass die Diözese Passau in den 30er Jahren Schulspeisungen gehalten hat, weil das war so richtige Notzeit, gerade in die Höhenlagen im Bayerischen Wald, weil man zu der Zeit, also seit nach 1918, werden die Grenzen dicht. Und das ist für die Region eine totale Katastrophe. Und jetzt hat man da wirklich Not gelitten und die Diözese hat sich dann darum gekümmert, dass die Kinder Mittag was zum Essen gekriegt haben so Schulspeisungen veranstaltet. Mhm. Ja, oder noch ein anderes Beispiel, ich habe eine Karte, da stehen lauter junge Frauen, tatsächlich aufgereiht an einer Schnur, nicht nur bildlich gesagt, sondern wirklich an einer gespannten Schnur im Wald. Und haben diverse Arbeitsgeräte, Haken und sowas. Die eine oder andere macht so.
Mit verschränkten Armen.
Ja, das heißt, dass sie nicht freiwillig dabei ist. Also auch die Gesten sind da sehr wichtig, das muss man genau anschauen. Und hinten drauf steht nur Kulturfrauen. Und dann habe ich recherchiert, was denn das ist und habe festgestellt, dass die Staatsforsten im Bayerischen Wald tausende von Leuten beschäftigt haben als Saisonarbeiter und nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Und die Frauen waren zuständig für die leichteren Arbeiten und für das Anpflanzen, für das Wiederaufforsten der Bäume. Und die Männer waren zuständig für das Schlagen der Bäume. Ja. Und da habe ich dann gelernt, dass die tatsächlich ein paar tausend Frauen beschäftigt haben, so 3-4 Monate im Jahr. Und dass denen aber gar nicht schlecht gegangen ist, weil die haben so eine Teilverbeamtung gehabt. Die haben Anspruch auf Krankenversicherung gehabt und freie Arztwahl und solche Geschichten. Und das war für die Bevölkerung damals absoluter Luxus.
Also ihnen ist quasi diese Sammlung untergekommen und dann haben sie gesagt, das ist interessant, da möchte ich gerne eine Sonderausstellung draus machen.
Sonderausstellung machen und ich habe ein Begleitbuch drüber geschrieben, wo ich meine Rechercheergebnisse halt ja zusammengefasst habe. Und wo natürlich die Karten drin sind, es sind über 500 Karten da abgebildet und es kommen fast 500 Orte vor. Also man kann sagen, dass eigentlich der komplette Wald da drin ist.
Und Sie haben jetzt gesagt, auch so 1918 oder so, haben Sie ja schon erwähnt. In welchem Zeitraum sind diese Karten alle? Also ist es einzugrenzen?
Das beginnt so 1885 rum. Die älteste, glaube ich, ist 1888. Und das hört dann in der Nachkriegszeit irgendwann auf. Der Peinkofer ist 64 gestorben.
Okay.
Da verläuft sich das dann. Es sind auch nicht nur Ansichtskarten, es sind Pressefotos auch dabei, die er sich halt wahrscheinlich unter den Nagel gerissen hat. Es sind sogar Urkunden dabei. Und der Sammler, der mir das fürs Museum verkauft hat, der hat mir dann noch dazu diverse Akten dann gegeben, weil wie der gemerkt hat, dass ich nicht blöd bin und da wirklich draufgekommen bin, was das ist und ihm dann erzählt habe, dass ich ein Pendant zu dieser Sammlung selber habe, weil Brieffreundinnen von den Peinkofer waren, die Müller-Damen, die haben bei uns am Ort eine Konditorei Kaffee gehabt und den Nachlass hat mein Vater geerbt und ich habe noch von meinem Vater geerbt. Und da habe ich dann quasi das Pendant gehabt. Ich habe die Karten von den Müller-Damen in den Peinkofer-Bestand gehabt und die Karten, die Antwortkarten quasi vom Peinkofer in den Müller-Bestand. Und das habe ich ihm, dem Sammler, dann erzählt und dann hat er recht gelacht. Und dann hat er mich auch noch mit den Akten zu dem Ganzen ausgestattet und dann bin ich da
rundum versorgt.
Zwischen Bananenkisten, Postkisten, voll von Karten und Papier bin ich da gesessen und habe mich dann durchgekämpft.
Und was hat es jetzt quasi in diese Ausstellung geschafft? Also welche Stücke kann man als Gast des Museums anschauen?
Ich muss dazu sagen, wir haben dann sogar noch einen Schritt weiter vollzogen. Also in die Ausstellung haben es geschafft, was werden jetzt da drin sein? Ich würde mal so sagen, so roundabout 250 Ansichtskarten. Wir haben die natürlich vergrößert, gell, dass man die, und das ist Wahnsinn, das ist so eine gute Qualität. Du kannst
das sind normalerweise Postkarten, wie man sich die vorstellt,
genau,
oder?
Genau, ja. Und man hat das damals auch, Sie müssen sich so vorstellen, da sind also so gängige Tourismusmotive dabei, die man halt irgendwie gekauft hat. Es sind aber auch Sachen dabei, also so würde man sich vorstellen, die Fotografen, die ja damals schon so aus dem Boden schießen, gell, die sind dann durch die Dörfer und haben halt gefragt, ob denn nicht die eine oder andere Bauernfamilie, ob sie die nicht fotografieren lassen will, vor dem Bauernhof. Und das ist auch gemacht worden und die sind aber alle vorbereitet worden als Postkarten. Also da sind hinten immer die Linien drin. Manche sind abgeschickt worden, das sieht man dann natürlich, ist eine Briefmarke drauf gestempelt. Das ist auch gut, wenn man es dann datieren kann. Ja. Aber bei manchen ist gar nichts drauf. Das heißt, die sind dann in dem Haushalt verblieben, für den es dann gemacht wurden damals. Aber du hast ja keine Zusatzinformationen. Das ist dann ziemlich tricky, da was rauszubringen.
Genau, und Sie haben das vergrößert und haben, Sie haben gesagt, Sie haben auch ein Buch noch, ein Begleitbuch dazu geschrieben. Ist das auch zu sehen im Museum dann?
Ja, die sind zu sehen, nicht nur zu sehen, man kann es sogar kaufen. Da drin ist beim Pustet Verlag in Regensburg erschienen. Also in der Ausstellung haben wir 250 Karten und das habe ich jetzt vorhin noch vergessen. Und haben wir die wichtigsten Geschichten dann ins Dreidimensionale übersetzt. Zum Beispiel haben wir dabei, und weil durch diese Beschäftigung mit den Karten ist eigentlich so eine Art Kulturgeschichte des Bayerischen Waldes entstanden und ich konnte da halt sehen sozusagen, dass da verschiedene Entwicklungsstufen gibt, dass es Hochzeiten gibt und dass es natürlich auch Krisenzeiten gibt und bin dem nachgegangen und was da die Ursachen waren und das haben wir dann auch ins Dreidimensionale übersetzt. Eines von den Exponaten, die wir haben, ist aus Niederaltaich das Weihnachtsaltärchen vom letzten Abt von Niederaltaich vor der Säkularisation, weil das Niederaltaich war der größte Grundherr im Wald. Es war also ein, das reichste bayerische Kloster. In der Säkularisation hat man das alles zerschlagen und hat dann Pensionen ausgezahlt und die Höchststufe der Pension ist nur einmal vergeben worden. Es hat dieser Gubitz gekriegt, weil es halt sonst kein Kloster gegeben hat. Und das Niederaltaich hat sich stark um die Leute gekümmert. Das ist dann eine Zeit lang massiv kritisiert worden von meinen Kollegen in den 80er Jahren, weil die zum Beispiel jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Kindern ihrer Grunduntertanen, die jetzt nicht keine Arbeit gefunden haben, sie sind auf Kosten des Klosters ausgebildet worden. Oder wenn ihnen der Bauernhof abgebrannt ist, hat das Kloster das Holz gestellt und die Abgaben erlassen. Und von daher war die Säkularisation dieses Klosters und dann der Übergang auf das Königreich Bayern war für die Leute in sozialer Hinsicht der Abstieg. Und also auf solche Dinge bin ich halt gekommen und wir haben diesen Altar und da hat dieser Gubitz hat verfügt, wenn das Kloster Niederaltaich wieder begründet werden sollte, dann stiftet er den Altar wieder zurück und das ist dann tatsächlich aber erst 1918 passiert, aber der Altar ist dann ins Kloster zurückgekommen. Oder eine lustigere Geschichte, wie nach 1918 die Grenzen da dicht geworden sind zu Böhmen oder dann damals schon zur Tschechoslowakei, hat man halt da trotzdem versucht, quasi daraus einen Gewinn zu ziehen und hat geschmuggelt, schwirzen, sagt man im Wald. Und zur damaligen Zeit war in der Tschechoslowakei war Saccharin sehr gefragt. Das ist so ein Süßstoff, gibt es halt auch noch. Also wenn sie einen Zucker vermeiden wollen, dann tun sie halt so, wissen Sie, die Tabletten, die kleinen da rein. Und der war aber bei uns verboten. Fragen Sie mich nicht warum. Also in Deutschland war der Saccharin verboten. Wahrscheinlich um die Zuckerrübenindustrie zu schützen, würde ich mir von mir das kann vermuten. Und dann sind aber die Weizler in die Schweiz, haben den gekauft und haben mit der Bahn quasi nach Passau geschmuggelt und dann in den Wald. Und haben dann nach Tschechien rübergebracht und haben da das Fünffache von dem bekommen, was sie investiert haben. Also es war ein lukratives Geschäft.
Ja.
Und da ist man auf die Idee gekommen, weil da hat es eine grenzüberschreitende Prozession gegeben mit dem heiligen Nepomuk als Prozessionsheiligen, also den hat man da rüber getragen und der war innen hohl. Und da hat man sich gedacht, das ist eigentlich eine schöne Möglichkeit, da den Saccharin rüber zu bringen. Und hat quasi ein Brett hinten reingemacht und dazwischen halt den Saccharin und hat den Schutz des heiligen Nepomuk dann insofern verwendet, dass er die Schmuggelgeschäfte da beschirmt hat. Und solche Sachen haben wir halt einige, wo man diese typischen Geschichten halt dann auch ins Dreidimensionale übersetzen kann.
Ja, das ist auf jeden Fall cool. Wie kommen Sie denn auf solche Geschichten? Also wird es dann immer weiter erzählt oder ist es auch, kann man das schriftlich oder wie finden Sie den Hintergrund solcher Geschichten raus?
Ja, also zum Teil eben über diese Erzähler und Heimatschriftsteller, die, also so die, ich sage mal, die universitären Historiker beschäftigen sich mit sowas nicht so gern, weil man halt sagt, ja, mei, ob das stimmt oder nicht und so weiter. Ja, aber das ist halt die Aufgabe, das rauszukriegen, ob das stimmt oder nicht. Oft schafft man es nicht, aber oft schafft man es halt letztlich schon. Und das ist ein unglaubliches Reservoir, weil man halt nicht vergessen darf, dass in die 20er Jahre, dass da noch ganz viel über die mündliche Überlieferung passiert ist. Mhm. Da hat man ja gerade so Alltagsgeschichten sind ja nicht aufgeschrieben worden. Es gibt natürlich, und das ist auch eine Quelle, es gibt die Reiseschriftsteller, es gibt die Reiseführer aus dieser Zeit. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen Münchner Literaten, den Reinhard Stöttner, der hat die Sommerfrische im Wald verbracht und hat da viel auch vom Brauch und über die Leute aufgeschrieben. Manches findet man dann auf die Karten, dass da zum Beispiel heißt, und so ein Aberglauben kann es nur noch da hinten geben. Mhm. Und solche Dinge, das muss man sich halt aus den verschiedenen Sachen dann zusammenfügen. Bei mir ist der Vorteil, ich komme aus dem Vorwald zumindest und mein Vater war Metzgermeister und wir sind da im Wald halt ziemlich rumgekommen und ich habe diese großen Erzähler auch noch erlebt sozusagen. Ich habe dann auch ein bisschen einen persönlichen Background, wo ich dann sagen kann, ah, das kommt mir jetzt bekannt vor, sowas habe ich jetzt schon mal gehört. Ich bin dann schneller, weil ich weiß, wo ich nachschauen kann und soll und muss.
Mhm. Das heißt so, die Gestaltung von so einer Ausstellung ist auch so ein bisschen Teamwork, oder?
Wenn Sie
sich
sowieso, ja.
Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass Sie jetzt alleine in Ihrem Büro sitzen und lauter Papiere durchlesen, sondern man fragt ja auch die Leute und arbeitet mit vielen Leuten zusammen, oder?
Ja, deswegen, oder gut war für die ganze Geschichte, dass wir eine erste Auswahl von diesen Karten, die haben wir ja schon vor 2 Jahren quasi ausgestellt, so ganz schnell ausgesucht und haben wir bei uns in unserer Eschergasse im Museum ausgestellt und haben wir so ein kleines Begleitheft gemacht und haben halt da reingeschrieben, also das könnte jetzt das sein, das wissen wir nicht so genau und wie schaut's aus und dann haben wir ganz viele Zuschriften oder auch eben Anrufe gekriegt und haben wir gesagt, nein, also das ist...
Ach wirklich, von externen Personen dann?
Ja, das ist dieses und jenes. Ja, zum Beispiel das, was ich erzählt habe mit dieser Schüssel, da war überhaupt nichts drauf, doch eine Sache war drauf gestanden, Kinderheim Fragezeichen hinten auf der Karte und sonst aber nichts, kein Ort und nichts. Und für uns war der Ort nicht identifizierbar. Und da hat sich dann eine Dame aus Philippsreuth, das war der Ort, gemeldet und hat gesagt, aha, das ist ganz eindeutig das Fuchshaus Nummer 4 und ist nur nicht, springt einem nicht sofort im Auge, weil diese Karte älter ist wie der Kirchenbau. Und heute, wenn sie da hinfahren, steht immer noch das Haus da, aber dahinter steht die Kirche.
Ah, okay.
Und wenn ihnen sozusagen...
Dann hat man es nicht direkt erkannt.
Genau.
Verstehe.
Und dann hat sich ein Heimatforscher gerührt und hat gesagt, nein, das ist kein Kinderheim, sondern das ist eine Schulspeisung und das schließt ja daraus, dass der Pfarrer sowieso da dargestellt ist und von dem hat er jetzt wieder aus schriftlichen Quellen gewusst, dass sich der um so Schulspeisungen gekümmert hat. So läuft es dann quasi, so bringst du das zusammen und dann gibt es natürlich die Spezialgewerke, die Objekte und so, die werden von den Restauratoren dann hergerichtet. Dann gibt es einen Gestalter für die Ausstellung, der sich auch halt einfallen lassen, wie schaut das aus? Es schaut total wild aus, muss ich wirklich sagen. Wir haben das erste Mal für eine Ausstellung unser Foyer benutzt, wo der Löwe drin steht, den ja mittlerweile, glaube ich,
fast alle kennen, hoffentlich. Ja. Wenn nicht, dann bitte einmal ins Haus der Bayerischen Geschichte reingehen, der ist nicht zu übersehen.
Ja, jetzt schon, weil wir von oben ab haben wir Transparente mit Bäumen abgehängt. Mhm. Und das schaut jetzt wirklich so aus, wie wenn da drin so ein Wald steht und an den Transparenten haben wir dann teilweise eben auch die vergrößerten Postkarten dran und daneben stehen dann die Vitrinen, die Sachen, die ich heute erwähnt habe und viele andere Sachen noch dazu. Wichtiges Gewerbe im Wald war zum Beispiel das Pflücken von Waldfrüchten, das auch ganz professionell durchgeführt worden ist und da gibt es bestimmte Gerätschaften dazu, die man da verwendet. Erkennen Sie nicht, wenn Sie sehen, ich habe es auch nicht erkannt. Aber das muss man, erschließt sich dann auch, dass das da dazu gehört. Und also das sind dann auch nochmal Kollegen, die dann quasi ins Feld rausgehen und da was suchen dazu und sagen, gibt es da was, Exponate in der Richtung. Der Gestalter plant es dann, sobald man klar ist, welche Objekte und so weiter kommen und wo ist die ganze Geschichte. Und ganz am Schluss kommen dann die Öffentlichkeitsarbeiter, wir zwei jetzt sozusagen, wir bemühen uns jetzt, dass wir das Ganze unter die Leute bringen, damit es auch jemand anschaut.
Yeah.
Ein großer Vorteil ist bei der Ausstellung, da habe ich einen privaten Mäzen gefunden, also die ist kostenfrei. Auf alle Fälle einfach ins Museum gehen, ins Foyer gehen, man muss sich nicht anmelden, man braucht keine Angst haben, dass man angesprochen wird, Ausstellung anschauen und sich dann hoffentlich freuen und vielleicht mag der eine oder andere den Begleitband mitnehmen, ist aber wurscht, muss man, gibt es keinen Kaufzwang natürlich auch. Wir versuchen mit solchen Geschichten immer auch diese Barrieren abzubauen, weil viele sagen sich halt auch, Museum und soll ich da überhaupt reingehen und dann wirst du blöd angeredet und interessiert dich ja eh nicht der Schmarrn, der da drin herumsteht. Und diese Barrieren versuchen wir abzubauen damit. Und da ist jetzt wirklich super leicht reingehen, anschauen. Wenn es einem gefällt, kann man sie vertiefen. Wenn es nicht gefällt, dort geht man halt wieder.
Ja, schön. Ich stelle mir das auch sehr schön vor im Foyer, da mit dem, wenn das so von der Decke runterkommt.
Ja, schaut echt cool aus.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Müssen wir uns auf jeden Fall alle anschauen.
Unbedingt.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Sie haben ja erzählt, dass das Ganze, also so eine Ausstellung ist mit Sicherheit immer ein Riesenprojekt, aber wo kann man denn dann einen Rahmen drüber setzen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass man zu einem Thema nie alle Informationen hat, oder? Mhm. Also da gibt es mit Sicherheit, auch wenn Sie jetzt noch weiterschauen würden, noch weitere Infos. Freilich. Haben Sie dann ein Datum und sagen, bis dahin suchen wir Material oder nach Geschichten und ab dann nicht mehr? Oder wie kann man sagen, wir sind jetzt für eine Ausstellung bereit oder aus oder voll beispielsweise?
Ja, also das ist schon so, man setzt sie in der Regel einen zeitlichen Rahmen. Mhm. Also in dem Fall war es halt so, da haben sie die Rahmen einfach aus den Karten ergeben. Die sind vorgelegen so bis 63, 64, bis zu dem Zeitpunkt, wo er halt gestorben ist.
Mhm.
Und dann haben die Nachbesitzer haben zwar ein bisschen was dazu gesammelt später und wahrscheinlich auch leider ein bisschen was verkauft, aber das fällt nicht ins Gewicht dann da. Gell? Also kann man sagen, ich habe das raufverfolgt bis 1970 und habe angefangen Mitte des 19. Jahrhunderts, auch mit den Karten, habe aber dann geschaut, also wie ich eben gesehen haben, da wird die Verkehrslage wird sehr kritisiert, die Straßen und so, dann habe ich auch immer zurückgeschaut und habe gesagt, war jetzt das immer schon so? Oder ist das eine neue Situation? Wo kommt das her? Und das Gleiche bei der wirtschaftlichen Situation, dass man sich halt fragt, da wird jetzt Hanf angebaut und sowieso wird da eigentlich Hanf angebaut, weil es halt da Hausindustrie gegeben hat, die dann auch Textilien angeschaut hat. Da bin ich dann im Einzelfall immer weiter auch über die Kartengrenze hinaus zurückgegangen.
Mhm. Okay, also man muss sich da dann bisschen leiten lassen, aber auch dann irgendwann wieder zurückfinden, damit es quasi fürs große Ganze passt.
Und von der Themenauswahl habe ich mich auch von den Karten leiten lassen, da wo ich halt besondere Sachen oder besonders reiche Bestände und so weiter gesehen habe, dann habe ich das hergenommen. Zum Beispiel halt die wirtschaftliche Situation, die ist ja total interessant, wer weiß das schon, zum Beispiel, dass viele tausend Leute in der Granitindustrie da drin gearbeitet haben und dass die vor allen Dingen Pflastersteine hergestellt haben, die, wenn sie in Wien unterwegs sind, in der Ringstraße zum Beispiel, dann stehen sie auf Bayerwaldgranit. Wenn sie in Hamburg unterwegs sind, in die Einkaufsstraßen, stehen sie in Bayerwaldgranit. Also das kommt daher und das war ein ganz eigener Schlag, diese Granitarbeiter. Und da gibt es auch viele Karten dazu. Und das war für mich immer der Ausgangspunkt, dass ich gesehen habe, das muss jetzt eine gewisse Bedeutung gehabt haben, weil es da so viele Karten gibt. Okay. Und dann recherchiere ich rein.
Und Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie auch aus dem Bayerischen Wald kommen. Das heißt, wahrscheinlich ist diese Ausstellung auch so ein kleines Herzensprojekt von Ihnen, oder?
Ja, schon auf alle Fälle auch. Also der Zugang war auch der, dass ich eine der ersten Karten, die ich da herausgenommen habe, war eine ganz sachliche, aber saubere Wirtshauseinrichtung. Und da ist dann dabei gestanden Konditorei Kaffee Müller. Und das waren an meinem Heimatort in Hengersberg, das waren unsere Nachbarn. Und diese beiden Müller-Damen, die die Karte verfasst gehabt haben und weggeschickt haben 1951, die habe ich noch total vor Augen. Das waren zwei nette, also jetzt aus meiner Perspektive, damals alte Damen. Die aber eine war eine ganz hervorragende Schachspielerin. Die hat sie dann mit mir ein bisschen abgegeben und ich habe mit ihr Schach spielen dürfen ab und an. Sie hat mich meistens gewinnen lassen. Das habe ich aber so blöd war ich dann auch nicht. Das habe ich dann schon gemerkt, dass mich gewinnen lässt. Aber da war ein persönlicher Bezug da.
Ja.
Und das waren enge Freundinnen von diesem Max Beinkofer.
Okay.
Und dann habe ich halt diesen Glückfall gehabt, dass ich über das Erbe von meinem Vater, dass ich quasi diesen Nachlass von den Müller-Damen gehabt habe und die zwei Sachen, die zusammengehören, da zusammenfügen habe können. Mhm. Und das ist der Kern meines Buches quasi, diese Geschichte dieser eines Kulturkreises, kann man sagen, die alle miteinander verwandt waren, mit vielen bedeutenden Leuten, die man vielleicht noch einmal gehört hat. Der Alfred Kubin sagt Ihnen vielleicht was, das war wirklich ein ganz bedeutender Grafiker und Künstler in die 20er Jahre, wo sie heute für einen Kubin, wenn der Richtige auf eine Auktion kommt, mindestens 5, wenn nicht 6-stellige Summen bezahlen. Dann sieht man auch schon, dass in diesen Künstlerkreisen als Grafikerinnen und Zeichnerinnen viele Damen unterwegs waren. Dann hat es in Passau eine sehr, sehr talentierte Malerin gegeben, das war die Schneider Reichel, die ist allerdings dann auf Abwege geraten und hat voll sich der NS-Bewegung da angeschlossen und hat dann auch Hitler gemalt und Göring und diese Nazi-Größen halt. Und was so das Erstaunliche ist, weil das ist eine ganz andere Lebensweise gewesen und Gesellschaft, wie wir es heute kennen. Und das war mir vorher auch nicht so bewusst, was der Schnitt ist, ist der Fernseher.
Also der Zeitpunkt, ab dem es den Fernseher gibt. Okay.
Und auch wenn der heute nicht mehr so wichtig ist, weil man halt streamt oder was weiß ich, was man da macht, trotzdem kommt es aus dieser Wurzel. Und vorher war es halt so, dass die Leute weggegangen sind, nicht zu Hause gehockt sind, sondern da hat man miteinander Theater gespielt, da hat man miteinander gesungen. Also da war ein total entwickeltes Vereinswesen da. Und selbst in so einem Kaff wie mein Heimatort war da am Wochenende an jedem Tag irgendwas geboten. Und weil es da einen Ritterpunkt gegeben hat, der hat Vorführungen gemacht an diverse Gesangsvereine, die was gemacht haben, diverse Theatervereine. Und das konnte ich alles nachvollziehen, weil diese Müller da, das waren gute Fotografinnen und da habe ich auch die ganzen Fotos gehabt. Also ich habe quasi diese kleine Welt, die mit mir persönliche Beziehung hat. Ich habe zwar nicht dazugehört, da bin ich zu jung, aber ich habe die Ausläufer noch gekannt, habe quasi über diese Bestände diese alte Welt vor dem, sage ich mal, Kulturbruch Fernseher, habe ich da rekonstruieren können. Und das war total spannend, sowas zu sehen, gell? Weil wenn Sie sich heute das anschauen, halt klar mal über Schlafstädte und ja, weil halt alles irgendwie zu Hause hockt und rumdatelt oder sonst irgendwas macht oder vielleicht höchstens noch in die Fitnesscenter geht und so Geschichten. Und damals waren wir da viel mobiler. Und es hat auch viel mehr Wirtshäuser gegeben und Gastronomien. Also in so einem Markt mit 2000 Einwohnern hat es 7, 8 Brauereien gegeben, gell? Man kann sich das halt noch vorstellen. Also es ist eine andere Welt und ist total faszinierend, diese andere Welt zu rekonstruieren.
Ja, das glaube ich. Jetzt haben Sie uns ja schon auch ein paar Exemplare beschrieben und ein paar Geschichten erzählt. Wenn Sie sich jetzt Ihre Lieblingsgeschichte überlegen würden, können Sie uns da vielleicht kurz etwas dazu sagen oder ein Exemplar, das Sie am liebsten bei sich am Schreibtisch stehen hätten?
Also das wäre kein großes Problem, was mir jetzt da einfällt. Ist auch wieder was von Max Beinkofer, ein Stück, das auch vielfach auf die Postkarten drauf ist. Also das hat man sehr geschätzt in dieser Zeit. Das heißt die Fünferlkuh. Und da ist der Hintergrund der, dass ein Bauer, und da sehen Sie jetzt wieder an der Geschichte, der Beinkofer hat halt diesen, wie soll ich sagen, diese letzte Phase der bäuerlichen Agrargesellschaft, wo die noch wirklich bestimmend war, die hat er eingefangen. Und sei es mit Bildern, sei es mit historischen Abhandlungen, sei es mit erfundenen oder beobachteten Geschichten. Und da ist es sowas, also ein Bauer ist auf dem Feld draußen, wird vom Blitzschlag überrascht und weiß sie nicht anders zu helfen, wie das der heiligen Jungfrau von Han Lapp, Mutter Gottes, das ist auf so einer Wallfahrt auch in der Nähe von Schöllnach, dass er der verspricht, dass sie den Erlös für sein bestes Stück Vieh im Stall bekommt, wenn er das überlebt, dieses Gewitter.
Mhm.
So, und jetzt kommt er nach Hause und beichtet es seiner Frau. Und seine Frau fällt natürlich aus allen Wolken.
Die ist wahrscheinlich nicht begeistert.
Und sagt, du bist so ein Idiot, wie kannst du sowas machen? Und damals war man schon sehr fromm. Also da, sie hat zwar nachgefragt beim Pfarrer, ob man da irgendwie rauskommen kann. Und der Pfarrer hat gesagt, das kannst du vergessen, da kommst du nicht mehr raus. Das musst du schon machen. Und dann sagt sie aber, nein, sie gibt noch nicht auf und sie nimmt es selber in die Hand. Der Mann wird sozusagen irgendwo eingesperrt und sie zieht mit der Kuh zum nächsten Markttag nach Hengersberg. Und das erregt große Aufmerksamkeit, weil zwischen die Hörner von der Kuh war ein Gockel gebunden.
Okay.
Und sie hat dann gesagt, also diese zwei Tiere werden nur zusammen verkauft, haben aber unterschiedliche Preise.
Mhm.
Und der Gockel kostet 1000 Reichsmark und die Kuh kostet 5 Pfennige.
Okay.
Und jetzt war das Gesamtpaket okay, war jetzt nicht super billig, aber auch nicht überteuert.
Mhm.
Und die Leute haben sich natürlich gewundert, aber es ist gekauft worden. Und sie ist dann mit den 5 Pfennigen nach Han Lapp und hat die in den Opferstock eingeschmissen,
okay,
weil er die Kuh nur 5 Pfennige erbracht hat.
Mhm.
Und die 1000 Reichsmark hat sie mit
für
nach Hause
Hähnchen
gebracht.
Ach so, eine sehr schlaue Frau also.
Ja, unbedingt. Mhm. Gell? Und das gibt halt so Einblicke in diese ja, alte Lebenswelt, die wir verloren haben, die aber auch eminent wichtig war, weil nur so versteht man eigentlich, warum der Wald sozusagen und auch Niederbayern selber, hat man ja immer gesagt, ah ja, Mau-Mau-Gebiet, keine Industrie, nichts, hohe Arbeitslosigkeit, bla bla bla, keine Spitzentechnologien, das zieht sich ja bis rauf, es hat ja 2010 so ein Zukunftsgutachten gegeben, wo man ja den Niederbayern und den Oberpfälzern empfohlen hat, sie einfach nach Österreich und nach Böhmen zu orientieren oder Tschechien zu orientieren, weil man ja, weil sie einfach nichts haben und die Post geht im Großraum München ab. Das war wirklich war im Auftrag der bayerischen Staatsregierung, muss man sich mal vorstellen.
Okay. Mhm.
Und ja, da sieht man eben, glaube ich, nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast. Und man muss sich immer bewusst werden, dass man so eine Sache immer aus seiner eigenen Lebenswelt beurteilt.
Ja.
Auch wir Historiker, wir meinen ja immer, ja, nein, wir können wir uns in die alten Zeiten zurückversetzen und das aus der Zeit beurteilen. Ja, auf Bayerisch gesagt, Pfiffkas. So einfach geht es nicht. Das lernt man dann auch. Man muss immer schauen, wo ist man selbst verortet. Und unsere Ansicht sozusagen über eine agrarische Gesellschaft ist bestimmt von diesen Klischees. Das ist für uns alles rückschrittlich.
Mhm.
Fortschrittlich ist für mich noch die Industrie, aber da sehen Sie es jetzt schon, für Sie nicht mehr.
Wahrscheinlich eher nicht, nein.
Ja, sehen Sie, das geht jetzt in die
Informationsgesellschaft
rein. Da sehen Sie auch wieder so eine Situation. Und da muss man ganz vorsichtig sein, weil diese agrarische Gesellschaft im 19. Jahrhundert ist dann auch der große Unterschied, wenn Sie da die Beschreibungen lesen vom Bayerischen Wald, dann sagen die alle, ja, das ist top. Die sind Fleischlieferant für den altbayerischen Raum bis München.
Mhm.
Da hat es gerade im Lallinger Winkel und sowas sind so Stichpunkte, da hat es totale Obstkulturen gegeben. Also nur der Lallinger Winkel, der bringt mehr Obst hervor, wie die ganze Oberpfalz zusammen.
Okay. Mhm.
Also sie haben Vitaminversorgung, sie haben Fleischversorgung, sie haben über die Hanf Pflanzen einen natürlichen Bekleidungsstoff und dann auch ein Schmerzmittel. Also das ist zu der Zeit, heute tun wir ja wieder rum und sagen, muss man aufpassen etc. bla bla bla. Wenn Sie damals in die Zollbücher reinschauen, stoßen Sie auf Haschbrownies.
Die
heißen zwar nicht Haschbrownies, sondern Hanfkuchen. Aber was soll das anders gewesen sein?
Ja.
Also da ist der Wald total diversifiziert. Es gibt dann diese frühen Industrien und so weiter. Also der steht eigentlich wirklich bombig da.
Mhm.
Und das ändert sich erst eben über diese Einschätzung, dass man sagt, naja, es muss ja Industrie dabei sein, das ist ja ganz wichtig. Es ist auch was dran zugegeben natürlich, gell? Ist ja nicht ganz verkehrt. Und also das spielt eine Rolle. Und dann für den Wald, das ist auch ein top aktuelles Thema, dass man heute erkennt, wie wichtig das ist, dass du über die Grenzen rüberkommst. Und dass den größten Blödsinn, den du da einführen kannst, ist diese blöde Verzollerei gegenseitig, was man jetzt in den USA wieder sieht. Also diese Dinge haben der Region ganz stark geschadet. Und dann aber auch die Politik in München, die sich nach Norden ausgerichtet hat, und zwar ausschließlich nach Norden. Während man früher stark nach Osten, nach Österreich orientiert war und natürlich immer Bayern, immer stark nach Süden, in den italienischen Raum auch. Das sind die drei Faktoren, die den Wald sozusagen in der Krise führen, wo man sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg so Stück für Stück wieder herausarbeitet.
Mhm. Ja, das sind auf jeden Fall sehr viele interessante Geschichten. Was würden Sie denn sagen, ist die Ausstellung auch für Kinder geeignet? Oder für wen würden Sie diese Ausstellung besonders empfehlen?
Also es sind einige Dinge drin, wo auch die Kinder sicher einen Spaß haben. Es ist jetzt nicht explizit eine Kinderausstellung, muss ich dazu sagen. Wir haben einen Schlitten drin und ähnliche Sachen, klar. Wir werden spezielle Führungen anbieten, die dann schon kindgerecht sind. Mhm. Also von Haus aus ohne Anleitung ist eher was, würde ich jetzt sagen, ja, von 12 Jahren aufwärts.
Okay. Und ab wann oder bis wann ist denn diese Ausstellung ersichtlich? Also
wir werden es am Samstag ist der erste Tag, am Freitag ist so unsere interne Feier, mit der wir es eröffnen. Und vom nächsten Samstag läuft die bis fast Ende Juni. Ist für uns ein bisschen ein Experiment, weil normal machen wir unsere Ausstellungen ja immer aus der Tradition heraus in den Frühjahrs- und in den Sommermonaten. Merkt man aber, dass sich da mit dem Klimawandel eben einiges geändert hat und dass du einfach das Problem hast, wenn es im Juli richtig fett heiß ist, dass du die eigentlich zusperren kannst. Aber kannst natürlich nicht, weil ich kann ja nicht sagen, die Ausstellung dauert, keine Ahnung, von Mai bis Juni und dann wieder von September bis Oktober. Du musst ja daran denken, die Objekte haben da alle eine bestimmte Leihfrist und es kostet ja auch alles was. Also da merkt man, das ist einfach nicht mehr so wie früher, da ändert sich jetzt was und jetzt machen wir den Versuch einfach einmal mit einer Ausstellung, die über den Winter geht. Da hat man früher ein bisschen die Finger davon gelassen, weil man gesagt hat, naja, vor Weihnachten sind die Leute beschäftigt, da gehen sie nicht ins Museum und nach Weihnachten hat es vielleicht viel Schnee oder ist kalt und so und da kommt da auch nicht. Aber auch da sehen sie natürlich ganz aktiv, wie sie der aktuelle Klimawandel.
Schnee haben wir jetzt eher weniger
aktuell.
Oder im Winter leider.
Ja.
Genau. Ja, also das heißt, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben quasi bis zum Sommer Zeit, sich die Ausstellung anzuschauen.
Ja.
Sehr schön. Dann sind wir auch schon am Ende unseres Interviews angekommen. Sie kennen das bestimmt schon. Wir haben schon auch ein Spiel vorbereitet. Da Sie aber ja schon mal Gast bei uns waren, haben wir uns ein anderes Spiel überlegt. Aber ähnlich einfach zu erledigen. Ich sage zwei verschiedene Begriffe und Sie dürfen sich für einen entscheiden. Einfach ohne Nachdenken direkt sagen.
Und Sie haben da auch keinen Hintergedanken bei der Geschichte?
Nee, keinen Hintergedanken. Das sind ganz, ich würde sagen, Regensburg-bezogene, ganz subtile Fragen.
Alles klar.
Genau. Sie dürfen auch gerne weiter sagen, wenn Sie sich nicht entscheiden wollen oder können. Das ist auch in Ordnung. nördlich oder südlich der Donau?
Beides schön.
Walhalla oder Dreifaltigkeitsberg?
Weder noch.
Bismarckplatz oder Neupfarrplatz?
Neupfarrplatz.
Herzogspark oder Dörnbergpark?
Würde den Dörnbergpark nehmen.
Jazzfest oder Bürgerfest?
Also nachdem ich Jazz nicht so gern mag, Bürgerfest.
Badeweiher oder Donau?
Ich bin, was Wasser betrifft, der Feigling. Badeweiher.
Lieber Westbad oder RT wahrscheinlich dann. Grieserspitz oder Jahninsel?
Den Grieserspitz mag ich gern, weil der liegt bei mir manchmal auf der Strecke, wenn ich in die Arbeit komme.
Mhm. Markt am Freitag oder am Samstag?
Für mich besser am Freitag, weil ich selten am Samstag da bin.
Sehr gut. Altstadt oder Stadt am Hof?
Stadt am Hof.
Knacker oder Kipferl?
Weder noch.
Dann wird Ihnen wahrscheinlich die nächste Frage auch nicht gefallen. Süßer oder scharfer Senf?
Doch, das kann ich auch beantworten. Natürlich, weil ich gerne Weißwurst mag, aber selbstverständlich okay. der Süße.
Natürlich. Mhm. Sehr gut. Das war's auch schon. Vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Und wir freuen uns alle auf die Sonderausstellung vom Bayerischen Wald.
Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal vielleicht.
Bis zum nächsten Mal vielleicht. Genau, bis zur nächsten Ausstellung.
Genau, die kommt sicher.
Genau.
Das war's auch schon für diese Folge. Schön, dass ihr zugehört habt. Alle Infos zur nächsten Folge und weitere Updates findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links dazu gibt's in den Shownotes. Sagt uns, ob's euch gefallen hat. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar auf eurer Podcast-Plattform. So können wir den Podcast für euch noch besser gestalten und stetig weiterentwickeln. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.